Ja, liebe Gemeinde, diese Geschichte, die wir da gerade gehört haben, ist ja eigentlich schon Predigt genug. Darum will ich da jetzt gar nicht viel dazu sagen. Ich will sie eigentlich nur noch einmal nacherzählen und hier und da einen Gedanken einfügen. Also, was haben wir denn da eben gehört? Von Naaman oder Naaman, ein großer Offizier in Diensten des Königs von Aram oder Syrien, ist ein anderer Name für Syrien in den Übersetzungen, je nachdem. Jedenfalls in Damaskus, schon damals die Hauptstadt gewesen. Große, mächtige Stadt. Und ein großer, mächtiger Mann, der zum zweiten Mann im Staat aufgestiegen ist, weil er die letzten Kriege zugunsten seines Königs entscheiden konnte. Und erstaunlich, dass da steht, in der Kraft des Herrn. Huch! Der Gott Israels ist doch für Syrien gar nicht zuständig, denkt man vielleicht. Aber schon auch am Werk, bei diesem Feldhauptmann, bei diesem Offizier. Der Herr, der Gott Israels, hat ihn schon in den Blick genommen, hilft ihm schon durchs Leben, lange bevor ihm das klar wird. Ein stattlicher Mann also, Karriere, Menschen, die ihm folgen, geachtet und respektiert und sicherlich eine imposante Erscheinung, wenn er dann da so auch mit seiner Uniform steht. Aber doch hat er ein Problem. Er hat eine Hauterkrankung. Was immer das gewesen sein mag, Schuppenflechte vielleicht. Aussätzig, sagt die Bibel. Und man kann sich vorstellen, wie unangenehm das ist. So ein Makel, so eine glänzende Persönlichkeit und dann so ein Makel, dass er sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht wohlfühlt in seiner Haut, kann man verstehen. Vielleicht ist die Krankheit psychosomatisch, so würden wir heute vielleicht sagen. Könnte ja sein. Ob da vielleicht so etwas, was in seiner Seele krank ist, nach außen dringt, so ein inneres Unbehagen, so eine Anspannung. Einer, der in so einer Machtposition natürlich auch Feinde hat, der sich ein Stück weit auf Distanz halten muss, sich unberührbar machen muss. Und dem geht es nun so, dass man ihn wirklich nicht berühren möchte, ne? Dass man wirklich auf Distanz bleiben möchte bei ihm. Es sei denn, man hat ihn sehr gern und ein persönliches Verhältnis zu ihm. Die Leute, die in seinem Haus sind, um ihn herum, die lässt sein Schicksal nicht kalt. Man spricht darüber. Und wir hören von einem jungen Mädchen, dem das auch zu Herzen geht, dessen Namen wir nicht erfahren. Sie ist Kriegsbeute aus Israel. So hören wir, einfach entführt, einfach mitgenommen. Offensichtlich auch nichts Neues. Aber diesem Mädchen geht es offensichtlich deutlich besser. Sie hatte Glück. Sie darf Dienstmädchen sein im Hause des Naaman. Und sie beobachtet ihren Herrn und irgendwie hat sie wohl auch Mitleid mit ihm. Sie sieht seine Not. Sie sieht, dass dieser mächtige Mann, dass es ihm nicht wirklich gut geht. Ihm selbst was zu sagen, traut sie sich nicht. Aber ihr geht da was durch den Kopf. Ihr geht da was durch den Kopf. Zu Hause, da ist ein Prophet in Samaria und der könnte ihren Herrn gesund machen, ihn von dem Aussatz befreien. Sie erzählt es der Frau des Naaman. Zwei Frauen, die sich Sorgen machen. Wie gut, dass es das gibt. Wie gut, dass es das gibt, dass andere unsere Not sehen und sich Sorgen um uns machen. Und schon eine Idee haben, wie uns geholfen werden könnte. Auch wenn wir selbst das noch gar nicht so sehen können. Aber nein, man hört auf seine Frau. Alles, was ihn wieder wohl sein lässt in seiner Haut, ist gut. Und also fängt er an, Dinge zu tun, die er bis vor kurzem ja noch für unmöglich gehalten hätte. Aber er tut's. Er bittet seinen König, ob er ausreisen darf, in das Land des Königs von Israel. Damit fängt es schon an. Weil, hätte man schon vermuten können, wirklich gut sind die Beziehungen ja nicht zwischen Syrien und Israel. Auch nichts Neues. Ausgerechnet nun da hinzugehen, das muss man sich schon trauen. Aber der König von Syrien sieht die Not seines Feldhauptmanns. Und er macht's diplomatisch und schreibt einen Brief an den König von Israel. Wolltet ihr nicht zum Propheten? Aber natürlich Königs unter sich, ne? Also der König von Syrien schreibt einen Brief an den König von Israel. Die Mächtigen regeln sowas unter sich. Und dann schauen wir mal. Und Naaman macht sich fertig für die Abreise, sicherlich auch etwas zum Staunen und Gucken. Ein großer Zug wird vorbereitet, viele Lasttiere, die aber diesmal nicht mit Waffen beladen werden, um in den nächsten Krieg zu ziehen, sondern mit haufenweise Gold und Silber und Festkleidern. Du meine Güte. Ein Silberstück ist der Arbeitslohn eines Arbeiters. Wenn man das umrechnet, hat er da ein Millionenvermögen auf den Esel gepackt. Er lässt sich nicht lumpen. Er will Geschenke machen, wie sich das gehört für einen großen und mächtigen und reichen Mann, der ja doch so klein und erbärmlich ist in seiner Krankheit. Also bricht er auf mit seinem Gefolge nach Israel, erreicht die Burg des Königs, übergibt ihm den Brief des Königs aus Syrien. Und der König von Israel staunt nicht schlecht, als er diesen Brief liest. Und er ist ein bisschen entsetzt, was er da liest. Ich habe Naaman, meinen Diener, liest er da, zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Klar, die Großen und Mächtigen können ja alles. Man möchte schmunzeln über diese Überheblichkeit, wenn sie nicht so traurig wäre. Aber Jehoram, der König von Israel, ist ein frommer Mann. Und er erschrickt eher. Bin ich denn ein Gott, du meine Güte, dass ich einen Menschen vom Aussatz befreien könnte? Das ist ja Lästerung. Das ist ja Gotteslästerung, sowas überhaupt zu denken. Und er zerreißt seine Kleider, wie man das halt tut, wenn man darüber traurig ist, dass Gott gelästert wird. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ob das wohl wieder so eine Provokation ist aus Damaskus? Soll hier wieder ein Krieg angezettelt werden? Da löst die Krankheit des Naaman schon fast wieder den nächsten Krieg aus. Aber da ist ja noch der Prophet, von dem schon die Rede war, Elisha. Der muss sich aber selber melden. Irgendwie hat er es wohl mitgekriegt. Es war ja wohl auch ein auffälliger Zug von dem Naaman. Das hat man mitgekriegt. Elisha hat es auch mitgekriegt. Aber er muss sich selber melden, weil sein König ist ja auf ihn gerade nicht so gut zu sprechen. Elisha hat ja keine Angst, den Mächtigen auch was ins Stammbuch zu schreiben. Und zum Beispiel die Verehrung von Stierbildern in Bethel fand Elisha nicht gut. Was dann wiederum der König nicht gut fand, dass Elisha das nicht gut fand, naja, auch nichts Neues. Und Elisha ist ja eher bekannt auch für unkonventionelle Lösungen, auch als einer, der Menschen hilft, die in Bedrängnis sind. Und er hat ein ziemliches Selbstbewusstsein. Darin ist er ganz anders als sein Lehrer Elia, der eher so ein bisschen grüblerisch war. Elisha ist sich seines Amtes völlig sicher. Also geht er hin in den Palast und spricht: Ach König, was machst du denn hier? Warum zerreißt du dir deine Kleider? Hör mal, schick den doch zu mir. Wenn du Angst hast, dass der König von Aram dich reinlegen will, dann schick ihn doch zu mir, den Naaman. Ich werde ihm schon zeigen, dass es einen Propheten in Israel gibt und was das bedeutet. Ja, und am Ende der Geschichte, da wird es der Heide Naaman sein, der die stärkste Erkenntnis zum Ausdruck bringt, nämlich, dass es keinen Gott gibt in allen Landen, außer in Israel. Und dann steigt Naaman wieder auf seinen Wagen, die Pferde rücken los von der Burg des Mächtigen, ziehen die ganze Karawane mit Gefolge zum Haus des Propheten, auf das im Vergleich zur Burg sicherlich kleine und bescheidene Haus des Elisha, darauf hat er sich ja vielleicht schon eingestellt, der Naaman, aber dass er jetzt doch so Schofel empfangen wird, wahrscheinlich nicht. Wo bleibt hier Höflichkeit und Ehrerbietung? Dass der doch sicherlich auch der vornehme Mann aus Syrien doch auch entsprechend begrüßt wird, dass man ihm entgegenkommt. Dass das nicht geschieht, das wird ihn schon irritiert haben. Stattdessen kommt ein Schüler. Der Prophet hätte heute wohl keine Sprechstunde, was aber auch in seinem Fall, des Nahemanns Fall, gar nicht nötig wäre. Der Prophet lässt dir was ausrichten, geh und wasch dich. 7-mal im Jordan und dann wird dein Leib wieder rein sein. Da hat Elisha schon was sich bei gedacht, dass er das so macht und nicht, wie er das erwartet hat, der Nahemann. Denn Elisha will sicherstellen, dass der Nahemann nicht denkt, ha, der große Elisha hat mich geheilt. Es soll schon klar sein, dass wenn geheilt wird, Gott heilt. Aber Nahemann kann das natürlich nicht so sehen. Und Nahemann wird zornig, wird sauer. Kann man auch verstehen. Hat dieser Prophet noch nicht mal nötig, aus dem Haus zu kommen und mal was zu machen, damit er gesund wird, der Nahemann? Und Nahemann kann sich das nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Dazu ist ein Prophet doch da. Da muss doch der Prophet kommen und muss seinen Gott anrufen und muss seinem Gott sagen, wie es mir geht, damit der Gott mir hilft. So muss das doch sein. Und jetzt wird er doch ein bisschen sauer, der Nahemann. Das ist ihm ein bisschen zu viel. Es hatte sich schon auf so viel eingelassen, aber jetzt wird es ihm ein bisschen zu viel. Und schließlich, wer ist er denn? Immer noch der zweite Mann im Staat Syrien und jetzt hier ins Wasser zu steigen und sich zu waschen, das ist ja wohl eine Frechheit. Ich weiß ja nicht, ob ihr den Jordan kennt, von Bildern oder selber schon mal da wart. Es ist ein sehr bescheidenes Flüsschen und ziemlich flammig. Und die Flüsse in Damaskus sind Bergflüsse, die sind klar und sauber, da kannst du bis auf den Grund gucken. Also wenn, dann könnte man sich ja da waschen, ne? Aber nicht im Jordan. Und überhaupt bloß zum Baden, da hätte er die weite Reise ja nicht machen müssen. Sagt's und kehrt um. Aber er hat ja auch seine Leute dabei, die ihn mögen, die ihm Gutes wollen, die ihn dazu gebracht haben, dahin zu ziehen. Und die mit ihm reden. Erstmal untereinander reden. Und dann doch mit ihm reden. Auf dem Weg zurück nach Damaskus. Hör mal. Lieber Vater, sagen sie sogar. Also da ist schon auch eine persönliche Beziehung, eine familiäre Beziehung. Und sie reden ihm gut zu. Was hat er denn Unmögliches von dir verlangt? Ist doch eigentlich eine Kleinigkeit, du kannst doch eigentlich nichts dabei verlieren. Mach's doch einfach mal, du meine Güte. Steig in den Jordan, wasch dich und werd rein. Und wieder ist es die Fürsorge, ja, und der Glaube der anderen, der kleinen Leute, die den Nahemann zu retten beginnt. Und er taucht 7-mal in den Jordan ein. Und sein Leib wurde wieder wie der Leib eines jungen Knaben und er war rein. Es gibt schon sowas wie einen stellvertretenden Glauben. Das klingt ein bisschen merkwürdig in unseren Ohren, aber es ist schon so. Vielleicht habt ihr es ja auch selber schon mal erlebt, wenn es einem so richtig schlecht geht, ob man gar nicht mehr so die geistliche Kraft hat, auch selber. Und dann kommt einer und spricht einem gut zu. Komm, rappel dich auf. Versuch's doch mal. Mach doch mal. Und dann muss ich immer noch selber in die Gänge kommen. Aber es ermutigt mich, mich aufzurappeln. Es doch noch mal zu versuchen oder überhaupt neu zu vertrauen. Und das kann entscheidend sein. Nahemann jedenfalls lässt sich mitziehen von seinen Knechten, den einfachen Leuten, die aber oft das stärkere Herz und Gespür haben für das Mögliche und Unmögliche. Und Nahemann taucht unter, 7-mal im Fluss. Es fragt so 7-mal, ja, ist doch klar. 7-mal ist die Zahl Gottes. Gott handelt. Und der Erzähler sagt uns, Gott handelt. 7-mal taucht der Nahemann unter und Gott handelt. Untertauchen, auftauchen und wie neugeboren sein. verändert zu einem neuen Leben. Schuld ist vergeben, angenommen sein bei Gott, sich selbst annehmen als der, der er ist vor Gott. Und in der griechischen Bibel ist da tatsächlich von Taufen die Rede, vom Wort her. Aber der Naaman tut es selbst. Aber er steigt aus dem Wasser wie neugeboren, gesund und auch heil. Von der Taufe der Christen sagt Paulus später, es sei ja auch wie ein mit Christus sterben und auferstehen. Der alte Mensch stirbt und ein neuer aufersteht. Eine neue Schöpfung durch den Glauben, heißt es dann später. Nein, der Naaman ist noch kein Christ. Sein Bad keine Taufe. Aber Ähnlichkeiten sind vorhanden. Und vielleicht ja auch bei Gott gewollt. Jedenfalls wird es uns kräftig und deutlich erzählt. Völlig gesund und glatt und rein, wie ein Babypopo, würden wir sagen. Ne? So glatt und rein ist seine Haut wieder, so steigt der Naaman ans Ufer. Keiner kann aus seiner Haut, Naaman schon, Gott sei Dank. Und er hat auch kapiert, was da passiert. Er kehrt zum Haus des Propheten zurück, lobt den Gott, der größer als alle anderen ist, denn der hat ihn geheilt. Aber wieder strapaziert der Prophet den armen Naaman, dass er wieder über seinen Schatten springen muss. Man muss eben ständig lernen im Glauben, immer Neues. Und so geht es dem Naaman auch. Er will ja eigentlich nur seine ganze Freude und seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Und das ganze Gold und Silber und die Festkleider, die will er jetzt wirklich von Herzen dem Propheten schenken. Und der lehnt einfach ab und sagt, danke, brauche ich nicht, kannst du behalten, ist auch nicht nett. Aber würde Elisha das annehmen, dann würde Naaman wieder in sein altes Muster fallen. Ne? Ich lasse mir doch nichts schenken, ne? Ich habe ja auch was dafür gegeben. Soll nicht passieren. Deswegen lehnt Elisha jedes Geschenk hier ab, damit der Naaman auf dem neuen Weg bleibt, der neue Naaman. Weil es allein um Gott geht, bei dem, was geschehen ist. Und Naaman kapiert es offensichtlich auch. Er kann sich schnell umorientieren und wieder das Neue in den Blick nehmen und seine Heilung und ja, der da aus dem Wasser wieder aufgetaucht ist, ist wie neu geboren. Aber jetzt hat er noch einen Wunsch. Er möchte was mitnehmen. Erde aus Israel mit nach Hause nehmen, möchte er so viel wie zwei Esel tragen können. Weil er einen neuen Grund für sein Leben gefunden hat, weil er festen Boden unter den Füßen hat und weil er sich das klar machen will, greifbar, sichtbar machen will, könnte man ja auch wieder sagen, ist das nicht ein bisschen albern? Aber es hilft im Glauben im fernen Land. Also soll er es haben. Soll er es haben. Und wir sehen ins Gemüt von Naaman, in ein treues, gläubiges. Er will nach all diesen Erfahrungen eben nicht einfach ins alte Leben zurückkehren. Nicht einfach so weiterleben wie bisher. Macht sich aber auch schon Gedanken, wie das gehen soll. Es wird ihm helfen, dass er, wenn er betet, auf Israels Boden betet. Aber was, wenn er in seinem Dienst handeln muss? Und zu Hause und sein König und seine Familie, wenn sie wieder zu den Göttern des Landes Syrien beten, Brandopfer bringen, das macht er nicht mit. Aber mitbeten wird er müssen. Das verlangt der König von ihm. Ginge das? Jetzt, wo Naaman doch weiß, zu wem er wirklich betet, wo das doch klar ist, kann er seinen König da begleiten? In den fremden Gottesdienst? Ich frage mich, was ich wohl gesagt hätte zu so einer Frage. Und so wie ich mich kenne, hätte ich wahrscheinlich eher gesagt, geht nicht, lieber Naaman, das kannst du nicht machen, entweder oder. Aber dann denke ich an eine Geschichte, die ich im Studium mal über Calvin gelesen habe. Eine, die auch so gar nicht zu dem strengen Bild passt, das wir gewöhnlich von Johannes Calvin haben. Es hieß, ein Freund hätte ihn mal gefragt, was er machen solle. Kein reformierter Gottesdienst, weit und breit, alles katholisch. Könne er denn da noch hingehen, war die Frage des Freundes an Calvin. Und Calvins Antwort war, geh hin und nimm mit, was gut ist und vergiss, was schlecht ist. Das ist doch machbar, wenn es anders nicht geht. Elisha sagt dem Naaman das Gleiche, wenn auch mit anderen Worten, viel kürzer. Geh hin in Frieden, sagt der Prophet. Genauer sagt er sogar, geh hin zum Frieden. Geh nach Hause, wo der Friede auf dich wartet. Bete mit deinem König, wenn dein Dienst es erfordert. Der Gott, vor dem du in Wahrheit kniest, weiß, vor wem du in Wahrheit kniest. Und du weißt es auch. Und das ist in diesem Fall genug. Eine erstaunliche Geschichte ist das. Da sucht ein Mensch Besserung, hat die einfachen Leute um sich, die ihn tragen und ermutigen, findet den Mann Gottes, der einen Weg zeigt. Er handelt selbst und erkennt, das ist mein Weg des Glaubens und ich bin geheilt. Geh hin zum Frieden. Und damit entlässt ihn der Prophet in ein Leben, das nun eine ganz neue Richtung hat und ein Ziel. Viel Überwindung hat es den Naaman gekostet. Und ohne Kompromisse kann keiner leben. Aber Leben ist es, was Gott will und was er schenkt, jedem, der sich auf den Weg macht. Wenn der Stolz baden geht, kann Heilung geschehen. So hat jemand in einem Arbeitsheft diese Geschichte überschrieben und das hat mir auch gut gefallen. Und vielleicht nehmt ihr das mit. Wenn der Stolz baden geht, kann Heilung geschehen. Da musste ich dann auch wieder schmunzeln und wurde auch nachdenklich. Wenn der Stolz baden geht, kann Heilung geschehen. Nicht nur bei Naaman, denke ich. Amen.